Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Ich hoffe, Sie hatten eine gute Woche. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie uns wieder hören. Und wir freuen uns jetzt auch auf eine ganz tolle neue Ausgabe des Reise von 9 Podcasts mit dem Chefredakteur von Reise von 9, Christian Schmicke.
Und mit Radio Tourism Chefin Sabrina Gander.
Lieber Christian, wen hast du denn diesmal vor deinem Mikro und warum?
Ich fange mal mit dem Thema an. Am vergangenen Donnerstag sind ja Klimaaktivisten der letzten Generation gleich auf zwei Flughäfen auf die Rollbahnen vorgedrungen. Einmal, indem sie einen Zaun durchschnitten haben und das andere Mal, indem sie einfach über einen Zaun geklettert sind. Und das hat natürlich eine Menge politische Diskussionen ausgelöst auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben sich auch viele Menschen darüber gewundert, dass das offensichtlich so unproblematisch und einfach passieren konnte. Und nicht zuletzt dreut da ja auch immer die Frage im Hintergrund, was ist eigentlich, wenn das mal jemand probiert, der es wirklich ernst meint und in beispielsweise terroristischer Absicht diesen Bereich des Flughafens einfach so betreten kann. Und dann habe ich mal überlegt, mit wem ich so darüber sprechen könnte. Und da ist mir Michael Gavens eingefallen. Der ist schon lange im Flughafengeschäft unterwegs und war unter anderem mal für 15 Jahre Chef des Flughafens Köln-Bonn. Und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, ob ihn das eigentlich alles erstaunt hat oder doch eher nicht, wie die Affäre sich so weiterdrehen wird und was auf der anderen Seite des Flughafens in Zukunft wohl so passiert, nämlich da, wo Passagiere und Mitarbeiter heute ja sehr, sehr aufwendigen und auch oft zeitraubenden Kontrollen unterworfen sind.
Und was er zu all diesen Fragen gesagt hat, das hören wir jetzt. Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo, Herr Gavens.
Hallo, grüße, Herr Schmicke.
Die Aktivisten der letzten Generation, wie sie sich selber nennen, konnten ja in der vergangenen Woche gleich an zwei Flughäfen, nämlich in Hamburg und in Düsseldorf, offenbar relativ leicht auf die Rollbahn gelangen, um sich dort festzukleben. Das hat große Teile Deutschlands offenbar sehr erstaunt. Hat Sie das auch gewundert?
Ich sage mal ja und nein. Erstaunt hat es mich insofern, als dass, wenn man sich vor Augen hält, welches umfängliche Sicherheitsregime an deutschen Flughäfen an der Tagesordnung ist, beispielsweise was das Screening der Passagiere, aber auch der Mitarbeiter angeht, und es dann auf der anderen Seite Aktivisten derart einfach gelingt, in den Luftsicherheitsbereich einzudringen, in hochsensible Bereiche, was im Übrigen in Berlin und auf Sylt auch schon vorher der Fall war, dann passt das auf der einen Seite eigentlich überhaupt nicht zusammen. Auf der anderen Seite, auch aus meiner eigenen Tätigkeit am Flughafen Köln, mir noch bewusst ist, dass das Thema Sicherheit am Flughafenzaun, man muss sich ja vergegenwärtigen, dass wir hier teilweise über 30 bis 40 Kilometer an Zaunanlage rund um das Gelände sprechen und es da immer schon große Diskussionen auch gab, was die Absicherung dieses Flughafenzauns angeht.
Nun haben sich ja die Flughäfen beide schnell bemüht zu sagen, ja, also sie entsprechen allen juristischen Vorgaben und das Sicherheitskonzept werde regelmäßig überprüft und aktualisiert. Und es gab auch erste Aussagen, die so in die Richtung gingen, dass eine solche Überprüfung und Aktualisierung jetzt auch mal wieder bevorstehen könnte. Wie kann man das Ganze denn sicherer machen aus Ihrer Sicht?
Also was man hier noch zusätzlich bemerken muss, mal vielleicht im Vergleich zu einem terroristischen Angriff, dass diese Aktivisten dieses Eindringen auf das Flughafengelände ja sehr prominent über ihre Social-Media-Kanäle gespielt respektive begleitet hatten. Das würde sicherlich bei Terroristen anders vonstatten gehen, die natürlich versuchen würden, sehr unbemerkt auf das Gelände, Flughafengelände zu gelangen und sich dort auch relativ lange unbemerkt zu bewegen. Mhm. Das war ja hier bei den Aktivisten ganz anders. Die wollten ja große Aufmerksamkeit gegenüber der Öffentlichkeit erzielen. Und von daher glaube ich, muss aus meiner Sicht ein Sicherheitskonzept so aufgelegt sein, dass man von vornherein nach Möglichkeit ein Eindringen von etwaigen Aktivisten oder Terroristen verhindert. Denn wenn solche erstmal auf dem Gelände sind, dann ist natürlich immer die Möglichkeit gegeben, dass diese Aktivisten oder auch Terroristen dort größeren Schaden anrichten können und es im Nachgang natürlich auch zu einer, ja, wie auch immer gearteten Gefährdung des Luftverkehrs kommen kann. Und deshalb meine ich, muss man hier immer einen proaktiven Ansatz wählen und nicht einen reaktiven, so wie wir ihn jetzt in Düsseldorf und Hamburg gesehen haben.
Die Aktivisten sind ja offensichtlich im einen Fall, nämlich in Hamburg, mit Bolzenschneidern vorgegangen und haben da ein Loch in den Zaun gemacht. Und im anderen Fall in Düsseldorf, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind die einfach über den Zaun geklettert. Werden denn die Airports oder werden denn die Rollbahnen der Airports oder die Zäune drumherum nicht irgendwie einigermaßen lückenlos von Kameras überwacht? Oder habe ich da jetzt eine naive Vorstellung davon, wie das ist?
Nein, also das ist bisher, bis auf vielleicht ganz wenige Ausnahmen, nicht der Fall. Und ich meine, dort an den Zaunanlagen Sicherheit herzustellen, ist technisch erstmal gar kein Problem. Sondern das ist eher eine Frage der Kosten, die damit einhergehen. Und um so eine Zaunanlage von 30 oder 40 Kilometer umfassend abzusichern, also beispielsweise durch entsprechende Sensorik, durch entsprechende Kamera- oder Videoüberwachung, da sprechen wir mal ganz schnell durchaus von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag, der dazu zustande kommt. So, und das ist natürlich etwas, was viele Betreiber erstmal scheuen, denn gerade nach der Corona-Krise sind viele Flughäfen auch nach wie vor relativ finanziell angeschlagen. Und da muss jeder Euro, der ausgegeben werden, eher dreimal umgedreht werden.
Also technisch kein Problem, aber der Spaß wird teuer, ist ja sozusagen das Kernfazit, was man daraus ziehen kann. Was wird denn, Sie sind ja wirklich ein sehr erfahrener Flughafenexperte, was wird denn jetzt Ihrer Einschätzung nach geschehen? Wird es da eine flächendeckende Umorientierung geben oder geht man lieber wieder schnell zum Tagesgeschäft über?
Also das glaube ich nicht, weil durch diese insbesondere beiden letzten Vorfälle das Thema auch in Berlin angekommen ist. Und unsere Bundesinnenministerin Frau Faeser hat ja auch schon dazu Stellung genommen und hat angekündigt, und das gilt nicht nur für die Flughäfen, insgesamt für alle Bereiche der kritischen Infrastruktur, zusätzliche Sicherheitsanforderungen definieren wird. Wie die dann im Einzelfall aussehen werden, das wissen wir noch nicht. Aber das ist heute schon klar, es wird nicht sozusagen so bleiben, wie es bis heute war. Also das heißt, es ist von zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen an den Zäunen in Zukunft an den deutschen Flughäfen auszugehen.
Die andere Seite des Themas Sicherheit, nämlich die Sicherheit, wenn es darum geht, wie sich Passagiere, also Fluggäste, Zutritt zum Flughafen verschaffen, die steht ja in letzter Zeit auch heftig in der Diskussion. Zum einen ist das teuer und es wird ja auch tatsächlich jeder einzelne Fluggast so gut wie lückenlos gescreent, bevor er irgendwie an Bord gelangen kann. Und wenn da auch nur ein Tropfen Wasser zu viel mit im Gepäck ist, dann funktioniert das nicht. Auf der Seite funktionieren offenbar die Sicherheitskontrollen, was das angeht, ja einigermaßen gut. Aber andererseits machen ja die Airports in letzter Zeit auch häufig durch lange Wartezeiten auf sich aufmerksam. Welche Entwicklungen sehen Sie denn da voraus?
Also ganz grundsätzlich will ich jetzt gar nicht dafür plädieren, bestehende Sicherheitsmaßnahmen an Flughäfen zu reduzieren. Ich erachte aber die Art und Weise, wie wir die Sicherheitskontrollen heute an Flughäfen betreiben, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Passagiere, auch auf die Mitarbeiter. Da wollte ich gleich noch mal kurz separat drauf eingehen, auch im Zusammenhang mit den Vorfällen der Aktivisten. Aber bleiben wir mal bei den Passagieren. Wir haben etwa 200 Millionen Passagiere, die pro Jahr aus Deutschland raus, respektive reinfliegen. Und die sozusagen alle mit der gleichen Intensität durchsuchen oder screenen, erachte ich eigentlich für völlig unsinnig. Ich bin der Auffassung, das könnte man wesentlich intelligenter machen. Also da gibt es schon mal so kleine Tools, wie zum Beispiel, wie sie in Amerika verwendet werden, das sogenannte Programm TSA Pre, wo ich mich als vielfliegender Geschäftsreisender beispielsweise, aber auch als Privatreisender registrieren lassen kann im Rahmen dieses Programmes, dann mich nochmal einer gesonderten, einmaligen Überprüfung unterziehe und dann im Durchsuchungsprozess, da gibt es eine spezielle Sicherheitslinie TSA Pre, entsprechende Erleichterungen in Anspruch nehmen kann, also sozusagen dann die Security Line deutlich schneller durchschreiten kann. Und man kann das auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Da gab es auch mal schon mal Konzepte seitens der IATA, dass man sozusagen drei Schleusen definiert, grün, gelb und rot, und sozusagen je nach dem Risiko des Profils des Passagiers, das geht dann ein Stück weit schon in Richtung Profiling, dann die Passagiere diesen einzelnen Linien zuordnet. Bei grün geht es dann ganz flott, bei gelb etwas langsamer. So, und bei rot würde es dann dem heute umfassenden Screening dann bedeuten, sodass man dann insgesamt die Prozesszeit an der Passagiersicherheitskontrolle, weil das ist heute das mit Abstand größte Bottleneck an einem Flughafen. Mhm. Nirgendwo in einem Bereich des Flughafens verbringen oder vertrödeln Passagiere so viel Zeit wie an der Sicherheitskontrolle. Und um das Thema ein bisschen weiter zu spannen, und das gilt insbesondere natürlich für Flüge innerhalb Europas mit einer durchschnittlichen Flugzeit von 90 Minuten, es zu einem immer größeren Ungleichgewicht kommt zwischen der Zeit, die ich als Passagier am Boden verbringe und die ich in der Luft verbringe, ja, weil das Flugzeug ist ja nun mal das schnellste Transportmittel. Und wenn ich dann eine Stunde unterwegs bin, ich sag mal von Frankfurt nach Mailand, aber sozusagen zwei Stunden vor Abflug schon am Flughafen erscheinen muss, um den Flug noch pünktlich zu erreichen, ja, dann ist das Verhältnis 2:1. Zwei Anteile am Boden, eine in der Luft. So. Und das untergräbt insgesamt natürlich die Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrs, gerade in Europa, weil es dann viel attraktiver wird, in Teilen zum Beispiel auf ein schnelles bodengebundenes Transportmittel überzugehen, also zum Beispiel per Hochgeschwindigkeitszug dann zu reisen. Und ich glaube, da muss die Luftverkehrsbranche hier in Europa höllisch aufpassen. Und aus meiner Sicht muss mit aller Macht versucht werden, insgesamt diese Verweilzeit am Boden, die gesamten Prozesszeiten deutlich zu verkürzen und das eben durch Einsatz entsprechend intelligenter Verfahren, die insbesondere dann technologisch auch digital unterlegt sind.
Wird denn dieses System TSA Pre in den USA schon flächendeckend eingesetzt oder ist das eher noch in so einer Pilotphase?
Nein, das wird seit vielen Jahren, ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, wie lange, aber ich würde mal schätzen, bestimmt schon seit 10 Jahren, dort flächendeckend und sehr erfolgreich eingesetzt. Es gibt noch einen weiteren Ansatz, auch heute schon die Prozessgeschwindigkeit in der Passagierkontrolle deutlich zu erhöhen, beispielsweise mit Easy Security, wo gewährleistet ist, dass in jedem Punkt des Kontrollverfahrens schnellere Passagiere langsamer überholen können. Und wir haben darüber nachweisen können, dass wir die Durchflussgeschwindigkeit, es ist so, dass im Schnitt man pro Kontrollspur etwa 100 bis maximal 120 Passagiere durchleuchten kann. Und wir waren mit Easy Security in der Lage, etwa die Durchflussgeschwindigkeit mit dem Faktor 6 bis 7 zu erhöhen.
Und das allein dadurch, dass nicht immer der langsamste Passagier, also der vielleicht das am merkwürdigsten verstaute Handgepäck mit allen möglichen Dingen, von denen er selber nicht wusste, dass er die eigentlich gar nicht dabei haben darf, das Tempo bestimmt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau so ist es. Weil Sie haben ja ganz unterschiedliche Passagiere in den Kontrollstellen.
Klar.
Geschäftsreisende, die das aus dem FF kennen, die im Vorfeld schon sozusagen ihre Flüssigkeiten oder elektronischen Geräte in die Wanne legen, aber dann wiederum andere eher privatreisende Passagiere, die vielleicht nur einmal im Jahr unterwegs sind, auch ältere Passagiere vielleicht, denen das gar nicht so klar ist, dass sie eben entsprechend große Flüssigkeitsgebinde nicht mitnehmen dürfen. So, und da geht dann das Chaos los und da kann sich so ein Kontrollvorgang pro Passagier schnell mal mit bis zu 10 Minuten in die Länge ziehen. Ja, mhm. Und alle anderen, die dahinter stehen, müssen einen sauren Apfel beißen, weil sie nicht dran vorbeikommen.
Und Sie haben dann da physische Ausweichwege geschaffen oder wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
Ja, also im Prinzip eine ganz neue Kontrollstellenarchitektur, wo dann jeweils auch 5 Passagiere gleichzeitig an den Ablagetisch treten können und auch parallel dann entsprechende wann aus den Ablagefächern herausziehen können. Und das Ganze eben, ich vergleiche das immer so ein bisschen, 2-spurige Landstraße mit einem 8-spurigen Highway. Der letztere, der eben diese neue Kontrollstellensystematik beschreibt. Das war damals im Zuge einer Testphase, die wir sehr erfolgreich durchlaufen konnten. Und am Ende hat uns dann das Bundesinnenministerium einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, trotz dieser sehr positiven Testergebnisse, wir nicht dann die Genehmigung erhalten haben, dieses System in den Realbetrieb zu übernehmen.
Das heißt, dieses System gibt es de facto im praktischen Einsatz bis heute nicht?
Also es gibt es jetzt in ersten Ansätzen meiner Kenntnis nach am Flughafen Frankfurt und auch am Flughafen München.
Gut, das ist ja eigentlich so ein Ansatz, der sich durch einen gewissen Pragmatismus, wenn ich das richtig verstehe, auszeichnet. Der andere, den Sie vorher beschrieben haben, der basiert ja im Wesentlichen darauf, dass die Airports und die Airlines schon bevor sich ein Fluggast zum Flughafen bewegt, relativ viel über ihn oder sie wissen. Das funktioniert natürlich in manchen Teilen der Welt leichter und in anderen eher schwerer. Würde sich das denn überhaupt mit unseren Vorstellungen von Datenschutz in Übereinstimmung bringen lassen?
Da bin ich auch sehr, sehr skeptisch. Und deshalb glaube ich, dass wir bei diesen modernen technologischen Ansätzen, wo dann auch verstärkt digitale Komponenten und auch KI mit ins Spiel kommen wird, dass wir da nicht die Vorreiterrolle spielen werden. Weil wenn man sich das mal anschaut, so unten an den großen Flughäfen am Golf, zum Beispiel in Dubai, mhm. Da geht man zum Beispiel den Weg, den ich übrigens für sehr, sehr zielführend erachte, dass man jedem Passagier, sobald er das Terminal betritt, eine digitale Identität gibt und der Passagier dann mit dieser sogenannten digitalen Identität alle sogenannten Bottlenecks oder Kontrollpunkte mühelos passieren kann, wie zum Beispiel den Check-in, die Gepäckaufgabe, aber natürlich auch die Passagiersicherheitskontrolle, dann natürlich auch die Grenzkontrolle bis hin letzten Endes zum Boarding, also dem finalen Einsteigevorgang in das Flugzeug. Das ist eigentlich die Zukunft und mit solchen Ansätzen, davon bin ich zumindest überzeugt, man die gesamte Bodenprozesszeit gegenüber dem heutigen Status quo wahrscheinlich halbieren könnte.
Wie weit sind wir da Stand heute in Deutschland?
Ja, also da sind wir, wie gesagt, wir sind ja noch nicht mal so weit, dass wir zum Beispiel flächendeckend an deutschen Flughäfen jetzt diese modernen CT-Scanner im Einsatz haben. Das ist übrigens dann auch schon mal ein Riesenvorteil, der viel an Prozesszeit einspart, weil es dann nicht mehr notwendig ist, Flüssigkeiten und elektronische Geräte aus dem Handgepäck herauszunehmen. Aber auch da, wie gesagt, hängen wir weit zurück. Auch da sind andere Länder und andere Staaten mit ihren Flughäfen uns deutlich voraus.
Wir haben gerade über die Passagiere gesprochen. Wie stellt sich das denn eigentlich bei den Mitarbeitern der Flughäfen und der Airlines dar?
Ja, bei den Mitarbeitern haben wir es mit der sogenannten Paragraph 8-Kontrolllinie zu tun. Und danach ist es so, dass alle Mitarbeiter, die im Luftsicherheitsbereich tätig sind, sich jeweils auch, so wie die Passagiere, an den Sicherheitskontrollstellen durchsuchen lassen müssen. Ich weiß das aus der eigenen Erfahrung, weil als ich Flughafenchef in Köln war, mein Büro im Luftsicherheitsbereich gelegen war und ich natürlich häufiger dann auch am Tag mal ins Terminal rüber musste. Mich insofern dann mehrfach am Tag da durchsuchen lassen mussten. Und das erachte ich eigentlich für komplett doppelt gemoppelt, weil bevor überhaupt ein Mitarbeiter in den Sicherheitsbereich rein darf, muss er sich einer sehr umfänglichen Zuverlässigkeitsüberprüfung, der sogenannten ZÜP, unterziehen. Und nur wenn er die erfolgreich besteht, dann bekommt er auch einen Flughafenausweis, der ihm dann sozusagen den Zutritt in den Luftsicherheitsbereich gewährt. Und da bin ich zum Beispiel der Auffassung, dass hier ein doppeltes Sicherheitsregime betrieben wird. Aus meiner Sicht man eigentlich entweder auf die Zuverlässigkeitsüberprüfung, die auch teilweise bis zu 2 Monate in Anspruch nimmt, verzichten kann, wenn man die Mitarbeiter bei jedem Übertritt entsprechend genau kontrolliert. Oder umgekehrt, wenn man die ZÜP beibehält, dann auf den Durchsuchungsprozess entsprechend verzichtet. Denn das Durchsuchen der Mitarbeiter, meiner Schätzung nach pro Jahr mal bezogen auf alle deutschen Flughäfen, auch mit etwa 300 Millionen Euro zu Buche schlägt. Und wir hatten ja auch gerade über die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen an den Flughafenzäunen gesprochen, dass natürlich Mittel wären, die man wunderbar umwidmen könnte. Ja, Politik ist ja in der Regel immer so gepolt, dass man, wenn irgendwo eine Sicherheitslücke entsteht, man sagt so und dann müsste dieses und jenes dann noch zusätzlich absichern und das kostet dann entsprechend ordentlich nochmal on top. Mhm. Aber hier wäre zum Beispiel ein Ansatz mal zu sagen, wir schichten beispielsweise bei der Intensität der Mitarbeiterkontrollen ein Stück weit ab und schichten das sozusagen rüber in Richtung Zaunabsicherung.
Wir sehen also, weniger ist manchmal auch mehr.
Absolut, absolut. Ganz abgesehen davon, seine Mitarbeiter kennt man ja nun ein Stück weit auch mehr. Ja, die kommen jeden Tag in den Betrieb. Das verhält sich ja bei Passagieren etwas anders. Ein Passagier sehe ich möglicherweise, treffe ich nur einmal an einem Flughafen an. Der ist dann schnell wieder weg. Wie gesagt, das verhält sich bei den Mitarbeitern ja ganz anders.
Und wenn wir da über die künftige Entwicklung reden, reden wir dann von Monaten, reden wir von Jahren oder reden wir von noch längeren Zeiträumen, bis sich dann nennenswert was verändert?
Also ich fürchte, wir reden da eher von Jahren. Aber ich glaube, der Druck in der Flasche wird deutlich steigen, denn nochmals, die Bahn und andere bodengebundene Transportmittel, denken Sie auch an den Hyperloop, sowas wird auch irgendwann kommen. Also das heißt, der Luftverkehr wird im Hochgeschwindigkeitsbereich zunehmenden Wettbewerb erfahren. Und deshalb, wenn er seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten will, gerade bei Kurzstreckenflügen hier innerhalb Europas, ich glaube, dann muss man an die Bodenprozesszeiten ran. Und muss diese deutlich zügiger gestalten, weil wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich davon überzeugt, der Luftverkehr weitere Marktanteile an bodengebundene Transportmittel hier in Europa verlieren wird.
Dann sind wir mal gespannt, wie lange das dauert. Lieber Herr Gavens, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Ja, sehr gerne.
Lieber Christian, du hast ja immer noch ein Thema der Woche, würde ich es jetzt mal so nennen. Eine Meldung, die dich beschäftigt oder auch manchmal ein Geschehnis oder ein Vorkommen, wo du sagst, das muss man irgendwie nochmal durchkauen. Was ist es diesmal?
Richtig lustig ist das Thema leider nicht, aber ich fand es trotzdem bemerkenswert, weil das ja In unserem Job hat man ja das Privileg, dass man mehr Fragen stellen darf, als man Antworten haben muss. Und auch das ist so ein Thema, wo ich finde, sich sehr viele Fragen auftun. Kürzlich geriet ein Kreuzfahrtschiff der britischen Linie Ambassador Cruise Lines vor den Färöerinseln in eine Waltreibjagd. Bei dieser Treibjagd, die die Gäste auf dem Schiff live mitverfolgen mussten, sollen über 40 Wale ums Leben gekommen sein. Und das Ganze war sicher überhaupt kein schönes Schauspiel. Die Reederei hat sich dann auch in aller Form dafür entschuldigt, dass sie ihren Gästen das zugemutet hat und hat zum Ausdruck gebracht, dass sie diese Praxis der Waltreibjagden selbstverständlich ablehnt und sich für Tierschutz einsetzen will. Und völlig anders sehen das nach wie vor tatsächlich die Färöerinseln oder zumindest deren Regierung. Die haben nämlich gesagt, die Tatsache, dass Tourismus und Walfang auf den Färöern parallel stattfinden, bereitet der Regierung keinen Anlass zur Sorge, einerseits. Und andererseits erklärten sie, Waljagden seien im Falle der Färöer a. tierschutzrechtlich zulässig, b. nicht kommerziell, c. wissenschaftlich begleitet und d. nachhaltig.
Was willst du dazu noch sagen? No comment. Könnte man auch die Rubrik dann nennen.
Ja, fällt mir tatsächlich schwer. Also ich habe auch überhaupt kein Verständnis für diese Praxis, zumal, glaube ich, die Färöern auch nicht zu den notleidenden Gebieten dieser Welt gehören, wo das den Menschen dann möglicherweise eine Nahrungsgrundlage oder Ähnliches sein müsste. Das ist mal das eine Thema. Das andere Thema dabei ist natürlich, dass es immer leicht ist, sich so auf so ein hohes Ross zu setzen und auf die anderen zu schießen, während in unseren Schlachthäusern natürlich auch Dinge vonstatten gehen, die alles andere als schön sind.
Ganz richtig. Denk aber trotzdem, wenn man sowas live mitbekommt, dann ist das auch nochmal was anderes. Und wenn man es irgendwie beeinflussen kann, auch mit dieser Branche, dass sowas nicht mehr passiert, dann ist es vielleicht auch richtig, darüber zu berichten und manchmal auch eben beispielhaft solche Geschichten in den Fokus zu nehmen. Finde ich auf jeden Fall.
Na klar.
Danke für dieses Thema. Ist ein bisschen schwere Kost, aber gehört einfach dazu. Und ich freue mich jetzt auf die nächste Ausgabe nächste Woche. Da hören wir uns wieder, ganz fest versprochen. Und natürlich dann auch mit einem besonderen Talk der Woche und mit einer kleinen Überraschung, die wir jetzt noch nicht nennen. Es gibt hohen Besuch in unserem Podcast.
Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.